Ja, der 25. Mai, der steht jetzt seit Wochen, Monaten, schon seit Jahren fest und auch in meinem Kalender. Und da steht auch schon seit Monaten drin, Gottesdienst gemeinsam mit der EFK. Und seit Monaten habe ich so Gott immer wieder gefragt, was ist für heute wichtig? Was hast du auf dem Herzen? Worüber sollen wir predigen? Worüber sollen wir uns nachdenken? Welche Gedanken sollen wir uns aussetzen? Und es ging jetzt bis am Donnerstag, dass ich darauf keine Antwort bekommen habe. Und es ist ja so, dann wird es ja dann auch richtig heiß und die eigene Belastbarkeitsgrenze kommt dann immer näher. Auf jeden Fall, Donnerstag frage ich dann Gott und dann war sofort das Wort da, Jesus ist gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Jesus ist gekommen, ich habe mal meine Konkordanz angeschmissen und habe gesehen, es gibt einige Stellen, wo Jesus selber sagt, ich bin gekommen um. Und darüber möchte ich heute Morgen predigen, euch da hineinnehmen. Ich habe die Stelle nachgeschlagen. 2, 3 Dinge, wir können nicht alles aufgreifen. Interessanterweise, Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Sagt er mehrmals. Müsst aber selber rausfinden, wo das steht. Da werde ich heute Morgen nicht drüber predigen. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich dich mal persönlich nochmal einladen. Nimm dir eine Minute Zeit und formulier das mal in einem persönlichen Satz, was es für dich persönlich bedeutet, dass Jesus in dein Leben getreten ist. Einfach mal 60 Sekunden überlege, was bedeutet es für dich persönlich, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Zeit läuft. Also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, ich weiß nicht, wo der Sekundenzeiger gerade tickt. Aber was immer du dir jetzt vorgenommen hast, was immer jetzt vor deinem inneren Auge aufgeleuchtet ist, halte das fest. Versuch das in einem Satz zu formulieren und dir aufzuschreiben. Es ist so wichtig, dass wir Klarheit haben in unserem Denken. Nicht, dass wir sagen, okay, ist ja klar, das und dann geht man zum Alltag über, sondern dass wir uns solche Kernsätze notieren. Und solche Kernsätze, die können sich ja immer mal wieder verändern, weil wir ja auch wachsen und uns selber verändern. Also mach diese Übung ruhig mal auch nochmal zu Hause. Es gibt ein ganz bekanntes Lied, in den alten Liederbüchern steht es drin, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürste und trinke, wer will. Und dann heißt es da in der letzten Vers dieser Strophe, hier kann das Herz sich laben und baden. Sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Also, das ist das Anliegen von diesem Lieddichter. Dir und mir und der ganzen Welt zu sagen, hey, in der Gegenwart Gottes, da kannst du eintauchen und dein Herz laben. Oh, ein altes Wort, gell? Wie kann man das modern übersetzen? Aktuell? Laben. Genießen. Ruhen, erfrischen, wunderbar. Also ihr seid ja voll drin auf der Spur von David, weil der David sagt nämlich, dass das Gebot Gottes, die Gebote Gottes, das Wort Gottes, die Gegenwart Gottes, es ist etwas, was unser Herz erquickt und was unser Herz erfreut. Also wir tauchen ein in die Freude, in die Labsal, ja, also alles so alte Worte, aber die werden dann lebendig, wenn das für dich persönlich relevant wird. Jesus ist kommen. 2 Dinge. Einfach 2 Bibelstellen, die ich jetzt aus dem Neuen Testament, die ersten beide, die ich genommen habe. Das ist Matthäus 5, 17 und Matthäus 9, 13. O-Ton Jesus, ich bin nicht, oder ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Klammer auf, abzuschaffen, zu zerstören. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Christus ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Jetzt haben wir ja als Mensch aus dem Neuen Testament so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zum Gesetz, oder? Also ihr vielleicht nicht, aber ich vielleicht schon, weil ich bin ja so geprägt und so gelehrt und darin lebe ich ja auch. Ich lebe unter der Gnade und nicht unter dem Buchstaben des Gesetzes. Also die Gnade macht mich frei. Das Gesetz zwängt mich ein und Paulus schreibt ja da einige Dinge im Neuen in seine Briefe. Also das Problem dabei ist, wir betrachten das Gesetz als etwas, was man tun muss, damit wir Zugang zu Gott haben, damit Gott mit mir zufrieden ist und damit ich mit Gott leben kann. Aber Leute, das ist falsch. Wann wurde das Gesetz gegeben? Die Tora? Bitte? Berg Sinai. Was ist vorher passiert? Befreiung aus Ägypten. Also aus dem Haus der Knechtschaft. Das heißt also, um jetzt damit Israel leben konnte in der Gegenwart Gottes, musste sie jetzt, oder damit sie jetzt nicht damit sie befreit worden sind, brauchten sie das Gesetz, sondern das Gesetz kam, nachdem sie befreit worden sind. Das Gesetz gibt also nicht Zugang zu Gott, sondern das Gesetz, die Weisung, die Tora, die regelt den Zugang im Leben mit, also nicht die regelt das Leben mit Gott. Das ist ein Unterschied. Beim Gesetz geht es jetzt nicht darum, dass wir uns dass die Grenze des Erlaubten jetzt gerade nochmal mir vor Augen leuchtet, dass ich weiß, wie weit darf ich gehen, bevor ich Schläge bekomme. Beim Gesetz geht es nicht darum, wo das Erlaubte aufhört. Beim Gesetz geht es darum, wie mein Leben gelingt. Gesetz heißt eigentlich Gesetz, Gott hat Israel rausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft, damit es leben kann. Und damit, nachdem er es herausgeführt hat, gibt er dann die Gebote. Das heißt also nochmal, das Gesetz, das Gebot, das soll dir sagen, die Weisung Gottes soll dir sagen, hey, ein Leben mit Gott, mit mir, sieht so und so aus. Und das ist das, was der David im Psalm 19 schreibt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, es erfreut das Herz und noch viele andere Dinge. Also das Gesetz, die Weisung Gottes offenbart eben nicht einfach die Grenze, wie weit darf ich jetzt gehen, um leben zu können, sondern die Weisung Gottes beschreibt eben, wie nah kannst du Gott kommen. Ganz anderer Ansatz. Also mit Gesetz, mit Weisung dürfen wir nicht die Sanktionen verbinden. Was passiert, wenn ich jetzt einmal rausfalle, sondern mit der Weisung Gottes ist das Leben Gottes verbunden. Das Gesetz offenbart also was? Die Standards, die Heiligkeit, die Liebe Gottes, das Wesen Gottes. Und Jesus ist gekommen, um dieses Wesen Gottes in die Welt zu bringen. Das meint, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Jesus hat sich genau zu diesem Gesetz bekannt und gesagt, das ist meine Ordnung. Und in dieser Ordnung, diese Ordnung erfülle ich jetzt bis zum letzten Strich. Also, das müssen wir uns jetzt nochmal vor Augen halten. Wenn es darum geht, Jesus ist gekommen, dann geht es darum, dass er gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Da geht es darum, dass er eben nicht das Gesetz abschafft und einen neuen Standard setzt, sondern er lebt die Weisung Gottes in dieser Welt, damit Menschen einen Zugang zu Gott finden können. Also, Gottes Wesen ändert sich nicht. Das ist der erste Punkt, den ich heute Morgen sagen möchte. Und Jesus bringt da jetzt nicht eine neue Idee in diese Welt im Blick auf das Wesen Gottes, auf seine Heiligkeit und Gerechtigkeit und auf seine Wahrheit, sondern Jesus erfüllt das bis zum letzten Komma. Gerechtigkeit Gottes ändert sich nicht. Was aber ist dann der Sinn vom Gesetz? Es gibt einen Satz von Paulus, der da Antwort, glasklare Antwort drauf gibt. Galater 3, 24. Das Gesetz ist der Lehrmeister auf Christus hin. Willst du Christus kennenlernen? Willst du Jesus ehren? Willst du Jesus wertschätzen? Willst du mit Jesus leben? Willst du das Leben haben, das Jesus in Fülle gebracht hat? dann brauchst du einen guten Lehrer. Ja klar, für uns ist der Lehrer der Heilige Geist und das ist auch richtig. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lehrt uns und führt uns in alle Wahrheit. Aber der Heilige Geist ist auch dazu da, um uns die Augen und das Herz zu öffnen für das Wesen, die Heiligkeit und die Wahrheit Gottes, wie sie im ersten Teil im Alten Testament offenbart worden ist. Der Heilige Geist ist dafür da, dass er uns dann die Augen dafür öffnet, wie die Brücke geschlagen wird, auch zum Neuen Bund. Und wie der Neue Bund nur Sinn macht mit dem Alten Bund. Und wenn ich jetzt das Gesetz, die Weisung Gottes, wie sie im Alten Testament offenbart worden ist, auf die Seite lege, weil es überholt ist, weil Jesus es angeblich aufgelöst hat, dann werde ich Jesus nicht wirklich nachfolgen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dem aussetzen. Christus ist gekommen, nicht um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Willst du also Jesus kennenlernen, ihn ehren und wertschätzen, dann musst du die Weisungen Gottes kennen. Und du musst wissen, was Gott liebt, was Gott heiligt und was Gott ehrt. Weil die Weisungen Gottes, die offenbaren dir das Wesen und das Herz deines Vaters im Himmel. Und das beginnt nicht erst im Jahr 0 unserer Zeitrechnung, sondern das beginnt schon viel, viel früher auf der ersten Seite der Bibel. Und genau dafür ist Christus gekommen, um uns die ganze Geschichte zu zeigen, um uns den ganzen Horizont zu öffnen, um diese ganze Welt zugänglich zu machen und nicht einfach nur dieses Stück Kuchen, das uns so in unserer europäisch geprägten christliche Abendland so wohltut und unser Herz so streichelt und pflegt. Also das ist das Erste. Christus ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Das Zweite, Matthäus 9, 13, da geht's um die Berufung vom Levi. Also der Zöllner Levi und Zöllner an sich, Zöllner und Sünder, das war ja so ein stehender Begriff. Und wenn der Begriff Sünder fällt, dann war das für einen Mensch, ein Zeitgenosse von Jesus, auch ganz klar, das ist so. Also ein Zöllner und Prostituierte, ein Sünder und Prostitution, das war immer ganz nah miteinander gedacht. Das heißt, da geht es einfach darum, dass das Leben nicht nach den Geboten Gottes funktioniert oder gelebt wird, sondern tatsächlich halt die eigene Leidenschaft und das Feuer, das sexuelle Feuer im Menschen ausgelebt wird. Mit alle Facetten. Sünder und Zöllner, das war so eins. Und jetzt begegnet Jesus einem Sünder, einem Zöllner. Und die fromme Zeitgenosse von Jesus, die ticken da voll ab. Die können überhaupt nicht da mitgehen. Der Zöllner, der war in den Augen von den frommen Zeitgenossen von Jesus, war er jemand, der war nicht mal geeignet, als Zeuge vor Gericht aufzutreten. Weil das, was er zu sagen hatte, das war unglaubwürdig. Und das war nicht einfach unglaubwürdig, weil er in seiner Position als Zöllner sich der Autorität der römischen Oberherrschaft unterordnet hat. Und deshalb ist er eigentlich von Grund auf allem ausgeschlossen. Und wenn er als Zeuge nicht auftreten kann im Gericht, dann kann er auch selber nicht der Anklage erheben. Weil das, was er zu sagen hat, nicht glaubwürdig ist. Für Pharisäer war das zum Beispiel unvorstellbar, dass sich ein Zöllner bekehren kann. Es war unvorstellbar, dass er zurückkommen kann in die Gemeinschaft der Gläubigen in Israel. So verloren war der Zöllner. Und diesem Mann begegnete Jesus dort am Zollhaus und sagte ihm, Levi, steh auf. Ab heute wirst du mir nachfolgen. Und er steht auf und lädt ihn ein und die feiern dann eine Party bei sich zu Hause. Und wer kommt da? Natürlich Zöllner und Sünder, also auch Leute, die im Rotlichtviertel zu Hause sind und. Und genau das ist das, was dann die Leute so ärgert. Und dann stehen die da und fragen die Jünger von die, oh, Claudia, vielen Dank. dann fragen die Jünger von Jesus, wie könnt ihr mit Zöllnern und Sündern zusammensitzen? Und dann, das kriegt Jesus mit, und dann fällt der Satz, Matthäus 9, 13, geht hin und lehrt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also die Menschen, die jetzt die frommen Leute als unheilbar verloren betrachtet, für die niemand mehr Hoffnung hatte, mit denen auch niemand mehr was zu tun haben wollte. Und zwar nicht einfach nur jetzt für den Moment, sondern für alle Zeit. Und zwar nicht einfach nur in der persönlichen Begegnung, sondern die waren gar nicht mehr gewollt in der Gemeinschaft der Israeliten oder der Juden damals. Die waren komplett ausgegrenzt und ausgestoßen. Für die, sagt Jesus, bin ich gekommen. Bin nicht gekommen, um Gerechte zu dienen, sondern ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Bei Lukas sind es dann eben nicht die Gerechte, sondern die Gesunde. Lukas als Arzt, der sagt, der Gerechte, der ist gesund im Grund, aber Leute, Jesus ist gekommen für die Kranke. Markus sagt, ich bin nicht gekommen, bei Markus wird Jesus so zitiert, ich bin nicht gekommen für die Starken, sondern für die Sünder. Also, was heißt es, Buße zu tun? Jesus ist gekommen, damit Sünder Buße tun. Bergpredigt beginnt mit den 10 Seligpreisungen, gell, wisst ihr. Und die erste Seligpreisung heißt, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Geistlich arm, das sind nicht die Dummen. Wer sind die geistlich Armen? Das Wort für arm, das da steht, heißt eigentlich zusammengebeugt, niedergedrückt, gebückt sein. Und da geht es um die Haltung, die sagt, ich brauche Hilfe. Ich habe mein Leben nicht selber in der Hand. Die geistig Arme sind eben die, nicht die Starke, nicht die Gerechte, nicht die Gesunde. Die geistig Arme sind die, die sagen, die vor Gott sagen können, Gott, ich habe es nicht in der Hand. Ich habe so gut, viele gute Absichten. Aber ich schaffe es nicht, sie umzusetzen. Kennt ihr das? Wir haben ja ein Pflegekind und das Kind ist schwer traumatisiert. Und dieses Trauma sehe ich seit 4 Jahren jetzt. Und es ist mein Anliegen, diesem Trauma zu begegnen. Und jetzt dieser Tage, da gab es eine Situation, da hat er zum ersten Mal für mich erkennbar so sein Trauma auch nach außen getragen. Also traumatisierte Menschen, die schließen das ja eigentlich ab und lassen da gar niemand dran und auch sich selber gar nicht. Und da kam zum ersten Mal so ein Impuls, wo das sich geöffnet hat. Und ich habe es aber in dem Moment nicht wahrgenommen, sondern ich habe dann eigentlich in meine Denkkategorie ihm begegnet. Und ich habe mich nicht in seine Schuhe gestellt, von ihm her gedacht, sondern von mir her gedacht, für das, was jetzt richtig und wahr ist. Versteht ihr? Mein Anliegen ist jetzt, diesem Trauma zu begegnen, aber in dem Moment habe ich eigentlich gerade dieses Trauma nochmal draufgeschlagen. Mit Worte. Das Gute, das ich will, sagte Paulus an anderer Stelle, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Das liegt uns so nahe. Warum ist das jetzt so wichtig an der Stelle? Weil wir nicht denken dürfen, oh, die Schwache, die Kranke, das sind ja die da draußen. Nein, das bin ich. Ich habe nötig. Ich bin geistlich arm. Ich kann nichts dazu beitragen, dass Gott mich liebt. Und im Gegenteil, wenn ich das selber versuche, dann laufe ich an die Wand und mit mir ziehe ich die anderen noch mit. Also hier beginnt Buße. Das war die Frage. Was ist eigentlich Buße? Buße ist, wenn der Mensch mit Gott einer Meinung ist. Und Gott sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt seinen Jüngern, bleibt in mir und ich in euch. Ihr, ohne mich könnt ihr nichts tun. Buße heißt für dich und für mich, dass wir uns mit Gott eine Meinung machen und sagen, ja, Vater, ich kann ohne dich nichts tun. Da beginnt Buße. Das heißt dann, im Alltag heißt es, dass wir aber aufhören müssen, uns zu entschuldigen. Oder uns selber zu rechtfertigen oder zu sagen, ja, ich konnte in dem Moment gar nicht anders. Oder so bin ich halt. Oder der ist ja selber schuld, dass ich so reagiert habe. Der hat mich geärgert. Versteht ihr das? Im Umkehrschluss heißt es, wenn das Buße ist, dass ich mit Gott mich einer Meinung mache und sage, ja, Gott, ohne dich kann ich nichts tun. Dann muss ich auch das nicht mehr rechtfertigen, wenn ich jetzt irgendwelche jemand verletzt habe, sondern dann muss ich sagen, Herr, ich habe es wieder versucht. Ich wollte mal wieder selber groß sein. Ich wollte mal wieder selber stark sein. Ich habe mich wieder entfernt von der Quelle, die mich nährt und stärkt. Das ist Buße. Selig sind die, die geistig arm sind. Und Jesus ist gekommen, um geistig arme Menschen, ja, um Menschen zur Buße zu führen. Und die Sünder, die Kranke, die Schwache, die sitzen hier in unserer Mitte. Wenn wir auf uns schauen, dann sind wir eben krank und schwach. Aber in dem Moment, wo dir klar wird, dass Jesus in dein Leben gekommen ist, wenn Jesus dich zur Buße geführt hat, dann bist du eben nicht mehr der Kranke und nicht mehr der Schwache. Aber du hast die Verantwortung, in Jesus zu bleiben. Du hast ein neues Leben bekommen. Wir haben das vorher gehört vom Uli. Du hast ein neues Leben bekommen. Du hast auch eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Sünder. Du bist der Heilige. Aber deine Verantwortung ist jetzt, in dieser Heiligkeit zu leben. Und Jesus ist gekommen, damit Sünder, damit Kranke, damit Schwache zur Buße geführt werden. Und dass wir als Gemeinde Jesu auch in dieser Buße bleiben, in diesem Ausgerichtet bleiben und sagen, ja, Vater, dein Reich soll in meinem Leben sichtbar werden. Es soll dein Wille geschehen, nicht mein Wille. Dein Wille soll geschehen. Und so werde dann die Herzen gereinigt und geheiligt. Und um ganz ehrlich zu sein, der Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen in meinem Herzen. In mir ist das noch nicht abgeschlossen, diese Reinigung und Heiligung. In Hebräer 10 heißt es, dass Jesus mit einem Opfer die vollkommen gemacht hat, das ist erledigt. Du und ich, wenn wir Jesus glauben, ihm nachfolgen, sind wir vollkommen. Jesus hat zwar mit einem Opfer die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Also das sind jetzt Schritte, die wir dann gehen. Das ist das, Jesus ist gekommen, um Kranke, Schwache, Sünder zur Buße zu führen. Jesus ist da in deinem und meinem Leben, dass wir in dieser Ausrichtung bleiben und sagen, ja Gott, du hast recht, Vater, ich brauche dich und ich lebe mit dir. Was ich vorher gesungen habe, jeden Tag, das lässt sich leicht singen hier in diesem Kontext, in dieser Gemeinschaft von Menschen, die mir wohlgesonnen sind. Wenn wir dann aber nachher wieder rausgehen, in unsere Familie reingehen, wo jemand am Tisch sitzt, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann, der das belächelt, der das angreift oder was auch immer, dann zeigt sich's, worauf bist du ausgerichtet, wohin zielt dein Denken, wo ist dein Herz festgemacht. Und dann zeigt sich's, ob ich in der Buße lebe, in der Bewegung hin auf Gott, oder ob wir aus eigenen Kräften leben. Also diese zwei Dinge. Jesus ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und Jesus ist gekommen, um die Sünder zur Buße zu führen. Und an der Stelle, da hätte ich jetzt gerne weiter gepredigt, bei Lukas 12 heißt es nämlich, dass Jesus gekommen ist, um das Schwert zu bringen, um ein Feuer anzuzünden. Und wie sehr liebt er das, dass dieses Feuer jetzt schon brennen würde. Aber da hat dann Gott Stopp gesagt und mich daran erinnert an Josua 5. Also Lukas 12 müsst ihr selber lesen und euch überlegen, was das für dich persönlich bedeutet. Ich möchte hier nochmal zurückkommen auf das Alte Testament. Und da heißt es bei Lukas, Josua 5, Vers 13, das ist so der Moment, wo Israel über den Jordan gegangen ist, wo Israel beschnitten wurde, wo sie Passa gerade feiern. Und der Josua steht jetzt da und guckt nach Jericho rüber, die letzte große Bastion, bevor jetzt Israel das Land einnehmen kann und die Feinde vertreiben kann. Und er sieht die dicke, fette Mauern und in dem Moment, da begegnet er dann dem Engel über das Heer des Herrn. Und es ist allgemeiner Konsens, dass dieser Engel über das Heer des Herrn der Jesus ist, der sich im Alten Testament, im Alten Bund hier und da offenbart als Engel des Herrn. Und wir lesen in Josua 5, 13 bis 15. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging hin zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Und jetzt kommt's, jetzt bin ich gekommen. Was machen wir mit dieser Aussage? Was macht Josua? Er fällt, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Also wenn das stimmt, dass hier Jesus erscheint, dann ist die Reaktion, die angemessene Reaktion von Josua, niederzufallen und anzubeten. Und er stand zur Frage, was machen wir jetzt? Was soll ich tun? Sich beuge, anbete, nach Weisung frage. Und ich mach's einfach kurz und prägnant. Jesus nachzufolgen, also dass Jesus gekommen ist, dass er jetzt das Gesetz erfüllt und die Propheten erfüllt. Und dass er ein Standard, ein Wesen Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes in diese Welt bringt. Und dass er zu diesem Standard Gottes jetzt Sünde und Zöllner und Sünder einlädt und Kranke und Schwache sagt, ihr kommt zu mir und lebt mit mir. Dass es möglich ist, um Jesus nachzufolgen. Da braucht's vor allem eins. Und das heißt Kapitulation. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann musst du kapitulieren. Dann musst du bereit sein, dein Leben, dein eigenes Leben, dein Interesse, deine Träume, deine Wünsche aus der Hand zu geben und in Gottes Hand zu legen. Dann musst du bereit sein, nicht einfach das Gebet des Herrn nachzuplappern, nachzusprechen, gedankenlos, sondern wenn es da heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde, als in meinem Leben. Dann hat es Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die kannst du dir am besten vor Augen stellen, wenn du jetzt überlegst, was ist dir jetzt im Moment gerade am allerwichtigsten, wofür kämpfst du jetzt im Moment gerade? Was so unmöglich scheint und was eine ganz hohe Hürde hat, wo du wie nicht weiterkommst, was dir aber ganz arg wichtig ist, und dann sage, okay Gott, ich lege es in deine Hände. Es ist deine Sache. Da klingt es Abraham an, wie er aufgefordert wird, gib mir deinen Sohn Isaak, opfer ihn für mich. Und Abraham steht auf und bringt Isaak auf den Altar und ist bereit, ihn Gott zu geben. Das, womit alle seine Verheißungen zusammenhängen, ist er bereit, aus der Hand zu legen. Das meint jetzt Kapitulation. bereit sein, Gott zu vertrauen, dass hier es an der Stelle nicht zu Ende geht, auch wenn der Tod jetzt scheinbar im Raum steht. Da muss die Verheißung Gottes damit nicht enden, sondern Gott, sagt es dann der Paulus im Römerbrief, Abraham vertraute Gott, dass er über den Tod hinaus seine Verheißung erfüllen kann. Was ist dein persönlicher Todesgrad? Welchen Tode stirbst du gerade? Wo beerdigst du jetzt gerade Träume und Visionen und eigene Vorstellungen? Wo zerreißt es dich? Das sind diese Felder, wo es darum geht, dass wir kapitulieren, dass wir unser Interesse, unser Leben in Gottes Hand legen und nicht selber dafür kämpfen. Ich habe die letzten 6 Jahre habe ich in meinem privaten, persönlichen Leben mich beraubt gefühlt. Ich habe in dieser Zeit 3 verschiedene Anwälte kontaktiert, 3 verschiedene Felder und ich habe unheimlich viel Lehrgeld bezahlt und am Ende ist es segensreich für mich ausgegangen, aber nicht, weil es da Anwälte engagiert waren, sondern weil ich vor Gott kapituliert habe. Weil ich gesagt habe, Gott, mein Leben gehört dir und wenn ich beraubt werde, wirst du beraubt. Das hat aber 5 Jahre gebraucht, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Und ich weiß, ich kann ein bisschen ahnen, wenn du irgendeinen Traum hast, einen existenziellen Traum hast, der dir so wichtig ist, dass du es nachts kaum mehr schlafen kannst, weil er so in so weite Ferne gerückt ist. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Aber ich sage dir, das sind diese Felder, wo Gott dich einlädt, zu kapitulieren. Im Sinne von deine Träume, deine Rechte, deine Visionen, deine Interessen in seine Hand zu legen, damit er dann machen kann, was ihm entspricht. Also wenn du Jesus vertrauen willst und ihm nachfolgen möchtest, dann geht es nur über Kapitulation. Die Frage von Josef war sehr naheliegend. Auf welcher Seite stehst du? Und die Frage habe ich manchmal auch, Gott, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Bist du auf meiner Seite oder auf der Seite derer, die? Ja, und dann Pünktchen, Pünktchen. Und die Antwort hier von dem Engel über das Heer des Herrn, dem Fürst über das Heer des Herrn, die Antwort war, weder noch. Ich bin deren der und ich bin jetzt gekommen. Und das heißt für mich, Jesus ist nicht gekommen, um sich an meine Seite zu stellen, sondern Jesus ist gekommen, damit ich mich an seine Seite stellen kann. Jesus steckt nicht einfach in mein Boot ein und bewirkt jetzt all die Sachen, die ich selber nicht machen kann. Sondern Jesus sagt, du steig aus deinem Boot aus und komm zu mir. Lass mich machen. Also, der Engel des Herrn sagt, ich bin jetzt gekommen. Jetzt ist dieser Moment da. Jetzt ist der Augenblick da. Wir haben so vorher gesagt, die Quelle der Gnaden, hier kann das Herz sich laben und baden, wunderbar. Das ist wahr, das steht vor allem anderen auch. Aber wenn du dann jetzt an dieser Quelle der Gnaden angekommen bist, dann ist es deine Entscheidung, von welchem Wasser trinkst du jetzt. Jesus sagt, ich bin jetzt gekommen. Und ich möchte es auch heute Morgen hier auch so weitergeben. Jesus ist jetzt da. Jesus ist jetzt da. Jesus ist jetzt da in deine Unmöglichkeiten. Jesus ist jetzt da in deine Verletzungen. Jesus ist jetzt da in deine Schmerzen. In deiner Hoffnungslosigkeit. Da, wo du dich abgelehnt fühlst. Jesus ist jetzt da. Und es ist jetzt deine Entscheidung. Wo schaust du hin? Solange der Josua auf die Stadt Jericho geguckt hat, der hatte uneinnehmbare Stadtmauern gesehen. Ich weiß nicht, wie dick die waren, aber die waren jedenfalls so dick, dass sie mit militärischen Mitteln der Zeit damals nicht überwunden werden konnte. Diese Festung war uneinnehmbar. Aber in dem Moment, wo er dem Fürst über das Heer des Herrn begegnet ist und auf ihn geschaut hat, da war er jetzt nicht mehr problemorientiert, da hat er nicht aufs Problem geschaut, sondern er hat auf Gott geschaut. Und dazu lädt dich Jesus auch heute Morgen ein. Und wenn du auf ihn schaust, dann wird sich dadurch die Probleme nicht einfach in Luft auflösen. Aber je mehr er die Regie übernehmen kann, je mehr er, je deutlicher er führen kann, je mehr Raum du ihm lässt, desto weniger wirst du von deinen Herausforderungen eingeschüchtert werden. Das ist die Situation vor Jericho. Der Josua hatte jetzt die zwei Optionen. Entweder schaut er auf die Mauer, auf sein, und dann hat er im Kopf die militärische Möglichkeit vom Volk Israel. Oder aber er schaut auf den Fürst über das Heer des Herrn mit seinem blanken Schwert. Und je mehr wir Jesus Raum geben, desto weniger werden wir von unseren Herausforderungen, von unserer Grenze auch, von den Menschen, die uns vielleicht widerstehen, von den Situationen, die uns Sorgen machen möchten, desto weniger werden wir davon eingeschüchtert. Ich habe heute Morgen eine ganz spezielle Erfahrung gemacht unter der Dusche. Mit dem möchte ich schließen. Ich war erinnert, früher, so als Teenager, da hatte ich so immer mal wieder, wenn ich mir vorgestellt habe, ich bin im Stuttgarter Flughafen groß geworden, ich bin nicht geflogen, ich war erst Anfang 20, als ich zum ersten Mal geflogen bin, und da habe ich gedacht, hey, wenn das Flugzeug abstürzt, dieser Moment zwischen merke, das kommt ins Trudeln und Aufschlag aufs Meer, das muss ja Drama sein für die Menschen, die da drin sitzen. Und das war für mich immer so Problem, also angstbeladen. Ich bin dann auch geflogen und die Angst war nicht einfach weg, aber sie war unter Kontrolle. Und heute Morgen habe ich so gedacht, ja, wie würde ich mich denn verhalten in diesem Moment, wenn das Flugzeug ins Trudeln kommt? Ich weiß, keine Ahnung, 40 Sekunden noch und dann schlägt es auf. Und der alte Uli, der würde voll in Panik geraten. Und heute Morgen habe ich gedacht, nee, ich möchte eigentlich die Zeit dann nutzen, zu sagen, Jesus, ich bin bald bei dir, ich freue mich drauf. Bald kommt der Moment, wo ich bei dir sein darf. Versteht ihr? Das sind diese zwei, und das hat mich in dem Moment so freigesetzt. Ich hab nie mehr wieder über Flugangst nachgedacht, weil es einmal funktioniert hat und dann kann ich mich auch wieder drauf einlassen, also beim nächsten Mal. Also das war kein Thema, aber dieser Eindruck, ja, die Dinge, die mich einschüchtern wollen, worauf gucke ich denn? Auf das mögliche Versager oder auf den mögliche Tod oder was auch immer? Und Leute, wir haben nicht die Verheißung, dass wir sterben, sondern wir haben die Verheißung, dass wir an Christus glauben, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das heißt, die Grenze, die jetzt für alle Welt gilt, das ist die Grenze, die nicht mehr für uns gelten darf. Hebräer 2 sagt Jesus, mit seinem Tod hat Jesus den außer Kraft gesetzt, der die Macht hat über den Tod, den Teufel, und hat uns befreit von der Todesfurcht. Je mehr wir auf Jesus schauen, desto weniger werden wir eingeschüchtert von unseren Herausforderungen, von unseren Sorgen, von unseren Ängsten, von Menschen, von Situationen. Je mehr wir auf Jesus schauen, desto weniger werden wir eingeschüchtert. Und genau das hört der Josua. Und er fällt nieder und er betet Jesus an. Da hinein in seine Herausforderung sagt der Fürst über das Engel, über das Heer des Herrn, ich bin jetzt gekommen. Jesus ist jetzt da. Und wenn du auf ihn schaust, werden sich deine Probleme, deine Sorge, deine Lasten nicht einfach in Luft auflösen. Ja, vielleicht, an mancher Stelle vielleicht doch, wenn Gott möge es schenke. Wenn es sich aber nicht in Luft auflöse, dann kann ich dir sagen, je mehr du auf Jesus dich ausrichtest, desto weniger Gewicht wird es sie haben in deinem Leben. Desto weniger Macht wird es sie ausüben auf dein persönliches Denken und Fühlen. Und desto mehr wird sich sein Friede ausbreiten. Und so fällt Josua nieder und betet an. Auf Jesus zu schauen, das beginnt mit Lobpreis. Und das hört mit Lobpreis auf. Mit Jesus zu leben, hört mit Lobpreis auf. Und immer, wenn du und ich, wenn wir Gott unser Herz dankbar hinhalten, mit in alle Schwachheiten und in allem Versagen dankbar hinhalten, nicht für das, was er tut, sondern für das, was er ist, nämlich unser Retter, unser Vater im Himmel, der uns eine neue Heimat gegeben hat, dann verlieren die Dinge dieser Welt Stück für Stück ihre Macht. Jesus ist gekommen. Ich bin am Ende, ich gehe jetzt gleich hier von vorne weg, aber ich möchte nochmal diese drei Punkte zusammenfassen. Das erste, die Weisungen Gottes bis ins Kleinste zu erfüllen, das ist die Grundvoraussetzung für ein gelingendes Leben. Für Menschen war das unmöglich. Aber mit dem Leben von Levi zeigt Jesus der Welt, dass es eben nicht das Gebot ist, was lebendig macht, sondern die Liebe zu Gott ist die Grundlage für das Leben in der Gegenwart Gottes. Und die Liebe Gottes löst das Gebot nicht auf. Die Liebe Gottes löst die Weisung Gottes nicht auf, sondern zündet das Feuer an in dir und in mir, das uns dann auch die Leidenschaft gibt, um dieses Leben zu leben. Und dieses Feuer bleibt nur brennen, wenn du deinen Platz einnimmst. Und dieser Platz ist eben nicht der König, sondern dein Platz ist vor dem Thron. Dieses Feuer bleibt nur brennen, wenn du dich Gott unterordnest. Und wenn du sagen kannst, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Wenn du die Regie Jesus überlässt, wenn Jesus Kontrolle übernehmen darf. Und du an dem Platz stehst, der dir zusteht. Nämlich derjenige, der dann sagt, ich bete dich an, ich beug mich vor dir. Du hast recht. Ohne dich kann ich nichts tun. Aber mit dir kann ich über Mauern springen. Jesus ist jetzt da. Und jetzt entscheidet sich das, wie du nachher und morgen leben möchtest. Jesus, danke, dass du unser Herz erkennst. Danke, dass du uns dir keine Illusionen machst, wer wir sind und was noch in uns drinsteckt. Ich danke dir, dass ich dir nichts vormachen muss. Danke, dass du mich und uns durch und durch kennst. Und ich danke dir, dass du das Werk des Glaubens, das du begonnen hast, auch vollendest. So, vielen Dank, dass du die Weisung Gottes in die Welt gebracht hast. Danke, dass der Vater im Himmel nicht Freude hat an Opfer, sondern an Barmherzigkeit und dass seine Liebe uns ins Leben geliebt hat. Und danke, dass diese Liebe auch diese Leidenschaft anzündet in uns, damit wir in diesem Leben leben können. Danke, Heiliger Geist, dass du uns da in alle Wahrheit führst. Und ich danke dir, dass du uns weiterführst. Ich bete darum, Vater, dass das, was wir als Gemeinde gestalten, miteinander leben, dass das nicht einfach nur Sonntag sichtbar ist, sondern auch in unsere Häuser, in unsere Arbeitsplätze und auch in der Nachbarschaft. Dass du das Licht der Welt sichtbar wirst. Und dann wollen wir nicht einfach mit großen Versprechungen leben, sondern in unserem Leben, dass die Beweise dir zeigen, dass du der König bist. Und so beugen wir uns vor dir. Über alles bist du der Herr, über alles in dieser Welt, über jeden Berg, über jeden Traum, auch in finsterer Nacht, du bist der Herr. Und ich weiß, du führst uns einen guten Weg. Und so wollen wir dein Wort hören und uns dir unterordnen, uns vor dir beugen. Du bist der König, vor dir allein beugen wir uns. Und wie wir widerstehen, alle Versuche des Feindes, uns in ein selbstgerechtes Denken und Handeln zu führen. Im Namen Jesu. Amen.